Erleuchtung wird kommuniziert. Eine Geschichte aus dem Leben des Buddha, neu erzählt und vorgetragen von Horst Gungel von der buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen. Nunmehr hatte der frisch erwachte Buddha einige Wochen voller Freude und Dankbarkeit unter dem Bodhi-Baum, unter dem er erwacht war, verbracht. In den letzten Tagen war dabei eine Erinnerung an die Nacht des Erwachens immer deutlicher in den Vordergrund seines Fühlens und Denkens getreten. Er hatte damals gelobt, er wolle das, was er erfahren hatte, den Dharma, die Wahrheit, die gute Lehre, den Menschen bringen, die nur wenig Staub auf den Augen haben. Gleichzeitig war ihm bewusst, wie tiefgründig diese Wahrheit war und wie schwer in Worte zu fassen. Alle Worte, alle Begriffe, die wir kennen, sind aus den Erfahrungen der Menschheit entstanden. Sie dienen dazu, Erfahrenes zu kommunizieren. Setzten dabei an, dass alle Menschen ähnliche Erfahrungen haben. Jedoch die Erfahrung des Erwachens teilte der Buddha mit niemandem. Für das, was er erkannt hatte und was jenseits aller Konzepte war, gab es schlichtweg keine Begriffe. Wie also sollte der Dharma kommuniziert werden? Als er damals unter dem Bodhibaum gelobte, den Dharma denen zu bringen, die nur wenig Staub auf den Augen haben, die also nur in deutlich unterdurchschnittlichem Maße verblendet waren, hat er an sehr wenige Individuen gedacht. Sicher würde er den Dharma nur den Allerweisesten, denen, die in ethischem Verhalten, in Meditation und in Weisheit schon sehr weit gekommen waren, kommunizieren können. Und so dachte er an seine beiden früheren Lehrer, bei denen er hochentwickelte Stadien der Meditation erreicht hatte. Er dachte an Alara Kalama und Udaka Ramaputta. Denen könnte er am ehesten das vermitteln, was sich ihm eröffnet hatte. Nun gehören zu den Nebeneffekten sehr hoher meditativer Erreichungen auch gewisse paranormale Fähigkeiten, wie beispielsweise Hellsehen, also zu sehen, was an einem anderen Ort geschieht, und Hellhören, also zu hören, was an einem anderen Ort gesagt wird. Das scheint uns Normalsterblichen ziemlich unmöglich. Wenn einem aber klar wird, dass ein Erwachter die Schranke zwischen dem Ich und dem Anderen transzendiert hat, dass er die scheinbare Subjekt-Objekt-Dualität überwunden hat, dass es nicht meinen Geist hier und den Geist da draußen gibt, sondern dass Geist ein transpersonales Phänomen ist, das alle Wesen teilen, dann wird klar, dass etwas, was ein scheinbar unabhängiges Individuum sieht, hört, fühlt, riecht, schmeckt, denkt, was also dem Geist zugetragen wurde, auch vom Geist eines scheinbar anderen, unabhängigen Individuum angezapft werden kann. Es gibt auch noch andere paranormale Phänomene, die zusammen mit gereifter Meditation auftreten, unter anderem Psychokinese und Präkognition. Psychokinese, also die Dinge einfach mit Willenskraft zu bewegen, ist Ausdruck dessen, dass das Bewusstsein das Sein bestimmt, also des Primats des Bewusstseins gegenüber der Materie. Und Präkognition, also ein Blick in die Zukunft, wird dadurch möglich, dass über das Konzept der Zeit, das eine Erfindung des menschlichen Geistes ist, um das Ursache-Wirkungsgefüge zu verstehen, hinausgegangen wird. Genauso ist auch Raum ein menschliches Konzept. Wenn man dies transzendiert hat, kann man augenblicklich an einem anderen Ort oder auch an mehreren Orten gleichzeitig erscheinen. Aber auf alle diese Phänomene will ich hier eigentlich nicht näher eingehen. Ich habe es nur aufgeführt, um klarer zu machen, was damit gemeint ist, wenn es in den Schriften heißt, der Buddha habe etwas mit dem himmlischen Auge gesehen. Doch zurück zu dem Wunsch des Buddha, seine beiden Meditationslehrer, den Dharma, zu kommunizieren. Als er dies erwägte, sah er nämlich mit seinem himmlischen Auge, dass die beiden Meister unlängst verstorben waren. Er nahm sich also die Zeit, den beiden in Dankbarkeit zu gedenken. Auch wenn er ihnen den Dharma in diesem ihren vergangenen Leben nicht hatte kommunizieren können, war er sicher, dass der Bewusstseinsstrom, dessen Ausdruck sie waren, in einer neuen Existenz zum Erwachen kommen werde, wenn es ihnen denn gelänge, den Dharma so zu kommunizieren, dass er weitergegeben werden könne. Als nächstes besann sich der Buddha auf jene 5 Asketen, die vor nicht allzu langer Zeit seine Jünger waren, damals, als er noch die radikale Askese übte. Diese Asketen hatten sich von ihm abgewandt, als er wieder begonnen hatte, Nahrung zu sich zu nehmen. Und wieder bediente er sich seines himmlischen Auges, um zu sehen, wo er diese finden könnte. Und er sah, dass die 5 Asketen sich zu diesem Zeitpunkt im Tierpark von Isipatana, das übrigens heute Sanat heißt und im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh liegt, aufhielten. Der Weg dorthin war viele Tage weit, aber der Buddha war sicher, die 5 dort auch noch anzutreffen. Unterwegs traf der Buddha einen anderen Asketen. Dieser Asket, Upaka mit Namen, hatte schon von weitem gesehen, dass mit demjenigen, den wir den Buddha nennen, der ihm aber nicht bekannt war, etwas Außerordentliches geschehen war. Denn Upaka erkannte dieses Strahlen, das den Buddha umgab, seine Aura, wodurch ihm klar war, dass derjenige, der ihm da begegnet, etwas ganz Besonderes sein musste. So sprach Upaka den Buddha an. Ihr seht so ungewöhnlich aus, werter Herr. Seid ihr vielleicht ein Geist?
Nein, werter Asket, ich bin kein Geist.
Na, dann seid ihr womöglich ein Gott.
Nein, werter Asket, ich bin auch kein Gott.
Na, dann müsst ihr wohl ein Mensch sein, aber ein besonderer Mensch. Wer ist euer Lehrer? Unter wessen Leitung seid ihr in die Hauslosigkeit gegangen? Zu welchem Meister bekennt ihr euch? Das waren damals übliche Fragen. Der Buddha aber antwortete, nein, ich bin auch kein Mensch. Ich bin ein Buddha. Für mich gibt es keinen Lehrer mehr. Keiner gleicht mir. Es gibt keinen mehr Ebenbürtigen, auch nicht in der Götterwelt. Ich bin der unübertroffene Meister, bin der Heilige, mein Freund. Ich bin der Buddha. Nachdem der Buddha das gesagt hatte, schüttelte Upaka den Kopf und sagte, wenn du meinst, Bruder, wenn du meinst, und ging kopfschüttelnd weiter. Dem Buddha sagte diese Begegnung zweierlei. Ja, seine Erreichung war für spirituell empfängliche Menschen wie diesen Asketen sichtbar. Aber diese weitreichende Veränderung, dieses Durchdringen in eine evolutionär andere Dimension jenseits dessen, was wir als Menschen kennen, auch jenseits dessen, was spirituell Hochsensible vielleicht als Engel bezeichnen würde, in Indien jedoch mit Götter Devas bezeichnet wurde. Diese ungeheuerliche Veränderung ist für normale Menschen, ja selbst für spirituell Suchende wie diesen Asketen, völlig unbegreiflich. Der Buddha sagte sich, wenn er Menschen überzeugen wollte, würde er sich kommunikativ deren jeweiligen Erfahrungen anpassen müssen. Wir sehen daraus, dass ein Buddha zwar ein in spirituellen Dingen Vollkommener ist, einer, der die Weisheit nicht nur erkannt, sondern auch verwirklicht hat, dass er aber in weltlichen Dingen, wie der Kommunikation mit Worten, durchaus noch dazulernen kann. Und auch dem Buddha wurde das durch diese Begegnung bewusst. Interessant finde ich allerdings auch, dass dieser offensichtlich erst Kommunikationsversuch des Buddha mit einer anderen Person, ein Versuch, der grandios fehlschlug, keineswegs vertuscht wurde, sondern vom Buddha so weitererzählt wurde. Andernfalls wüssten wir nicht davon. Diese Szene erscheint nämlich im Pali-Kanon, dort, wo alle Lehrreden und Geschichten vom historischen Buddha, die dieser selbst erzähle, niedergelegt sind. So ging der Buddha einige Tage weiter, manchmal in der gleißend heißen Sonne, dann wieder im heftigen Monsunregen und erreichte etwa eine Woche nach seinem Aufbruch Isipatana, wo die 5 Asketen beieinander saßen. Diese sahen schon von Weitem, dass sich jemand näherte. Und einer fragte die anderen, seht ihr den Mann da hinten, der in unsere Richtung geht? Ist es nicht unser alter Gefährte Gotama? Meinst du? Was will denn der hier? Der hat doch wieder zu essen angefangen. Der hat doch die strenge Askese verraten. So entspannt sich ein Gespräch über den Buddha, den sie als den Asketen Gotama kannten. Einer sagte, der kann doch nicht wieder zu uns. Der soll woanders hingehen und Reisbrei essen. Mit dem bin ich durch. Und ein anderer, wir werden uns auf gar keinen Fall erheben. Wir würdigen ihn keines einzigen Wortes. Und wieder einer, wir nehmen ihm auf keinen Fall die Robe und die Almosenschale ab, wenn er zu uns kommt. Seine Höflichkeit, die steht ihm einfach nicht mehr zu. Und wieder einer, naja, wenn er will, kann er sich ja setzen, aber einen Sitzplatz werden wir ihm nicht extra herrichten. Und dann sagte einer, wir sollten ihm zumindest anhören, was er will. Und vielleicht bereut er ja seinen Entschluss. Wieder einer, aber dass das klar ist, wir dürfen ihn auf keinen Fall verehren wie früher. Er war schwach, hat gegessen wie ein Wälchling. Er ist nicht mehr wert als wir, sondern weniger. Und dann sagt einer, aber seht ihn nur an, er ist anders. Seht ihr nicht das Strahlen, das von ihm ausgeht? Entgegnet einer, schon, aber haltet euch zurück, der ist schließlich ein Abtrünniger, ein Verführbarer. Und seht, wie sein Gesicht aussieht, so viel Freundlichkeit, Güte, Weisheit sah ich nie zuvor. Inzwischen ist der Buddha bei ihnen angekommen und die Asketen, die sich gerade noch vorgenommen hatten, ihn links liegen zu lassen, vielleicht zu ignorieren oder aber allenfalls anzuhören, die sich vorgenommen hatten, ihn als einen, der ihnen unterlegen ist, anzusehen. Diese Asketen handeln plötzlich anders, als sie sich vorgenommen hatten. Einer geht ihm entgegen, verbeugt sich vor ihm, ein zweiter bereitet ihm einen Sitz aus einem Übergewand, einer bringt ihm Trinkwasser und wieder ein anderer beginnt ihm die Füße zu waschen. Zunächst ist jedoch die Rede noch etwas distanziert. Was führt euch hierher, Herr Gotama? Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Der Buddha lächelte sie an. Mit einem freundlichen Nicken bedacht er jeden, der ihm einen dieser kleinen Dienste erwiesen hat. Dann sah er jeden Einzelnen eine Weile an. Und schon das veränderte sie. Es war, als würde da eine geballte Ladung Schönheit, Weisheit, Ruhe, Zufriedenheit und Freundlichkeit auf sie niedergehen. Und dann sprach der Buddha in Worten, die ich hier nicht wiedergeben kann. Er zollte jedem von ihnen Respekt und Anerkennung, machte ihnen kleine Komplimente und gleichzeitig wurde jedem klar, dass dieser Mann, den sie als Asket Gotama kannten, inzwischen ein anderer war, dass er ihnen in Weisheit, Mitgefühl und Erkenntnis weit überlegen war. Schließlich fragte der Asket Kondanya, und er gebrauchte dabei eine Rede, die er nie zuvor verwendet hatte, mit der der Buddha aber von da an üblicherweise von seinen Anhängern angeredet wurde. er sagte: Erhabener, was ist mit euch geschehen? Was ist euch widerfahren? Ihr seid so vollkommen. Der Buddha lächelte: Freunde, es ist wahr, dass wir, was wir gesucht haben, ist möglich. Es ist erreicht. All der Krankheit und Tod sind besiegt, sind überwunden. Das Unfassbare ist eingetreten. Vollständiges Erwachen ist erreicht. Als schwacher Asket Gotama bin ich von euch gegangen. Und als Buddha, als Erwachter, kehre ich zu euch zurück. Der Dharma ist von mir erkannt worden. Ich verstehe jetzt, wie alles zusammenhängt, wie alles ist und warum es so ist. Und dass es gut so ist. Freunde, der Dharma ist enthüllt und ich bin gekommen, ihn euch zu verkünden. Diese Worte in Verbindung mit dem, was der Buddha ausstrahlte, ließ die Asketen keinen Moment daran zweifeln, dass ihr alter Gefährte Gotama tatsächlich zum Buddha geworden war. Es fühlte sich ungemein seltsam an, aber auch bemerkenswert, neben diesen Heiligen zu sitzen und die Ausstrahlung seiner Aura zu empfangen. Keiner von den Fünfen hatte nur den geringsten Zweifel, dass er erreicht hatte, was erreicht werden kann. Aber alle fünf, jeder für sich, zweifeln in diesem Moment daran, dass sie selbst das auch erreichen könnten, was der Buddha erreicht hat. Und Kondanya fragt als Erster: Erhabener, ist es möglich, den Dharma zu kommunizieren? Ist es möglich, dass ihr uns darin unterweist, dass wir auch das erreichen können, was ihr erreicht habt? Der Buddha sah ihn an. Freunde, es ist für diejenigen, die nur wenig Staub auf den Augen haben, möglich zu sehen, was ich sehe, zu erkennen, was ich erkannt habe, zu erreichen, was ich erreicht habe. Ich wäre nicht zu euch gekommen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ihr das Zeug dazu habt, das zu erreichen, was auch ich erreicht habe. Es ist aber nicht so, dass ich euch ein Konzept vorlegen werde, das man einfach erlernen kann, wie man ein Gedicht auswendig lernt. Es bedarf eines Weges dahin. Als Erstes hört ihr meine Worte. Dann reflektiert ihr einzeln darüber. Anschließend reflektieren wir gemeinsam in einer Gesprächsrunde. Dann meditieren wir. Schließlich führen wir Übungen durch, das Verstandene auch zu unserem Handeln werden zu lassen. Und immer wieder absorbieren wir das Gehörte, das Gesagte, das Gedachte. Und auch das Getane in der Meditation. So und nur so ist es möglich, dass auch ihr zum Erwachen kommt, dass ihr zu Arahats werdet, zu Heiligen. Die Asketen waren nicht nur froh, als sie das hörten, sie waren begeistert. Allerdings mischte sich in diese Begeisterung auch Angst, dass sie die Worte zwar hören, aber das Ziel dieses Workshops, den der Buddha ihnen gerade angekündigt hatte, nicht erreichen würden. Und einer sprach aus, was alle dachten: So gib uns denn zunächst die Worte, auf dass wir dann die anderen von euch dargelegten Schritten gemeinsam unter eurer Anleitung gehen können. Und dann geschah das, was man im Buddhismus als das Drehen des Rades der Lehre bezeichnet. Der Buddha legte den Dharma in Kürze dar. Er verkündete den Kern des Dharma, die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfältigen Pfad. Er sagte: Freunde, dies ist die erste edle Wahrheit. Alles abhängig Entstandene ist Dukkha, ist letztlich nicht vollkommen zufriedenstellend und daher unbefriedigend. Dies werden wir später besprechen. Doch zunächst weiter. Ich verkünde euch jetzt die zweite edle Wahrheit. Die Wahrheit über die Ursache von Dukkha. Von dem Leid, von dem Unvollkommenen. Das Verlangen und die Unwissenheit sind die Ursache von Dukkha. Auch das werden wir noch erörtern. Und jetzt zur dritten edlen Wahrheit. Die Wahrheit über das Aufhören von Dukkha. Sobald Verlangen und Unwissenheit überwunden sind, sind die Ursachen von Dukkha überwunden. Damit ist Dukkha beendet. Und jetzt die vierte edle Wahrheit, die Wahrheit vom Pfad zum Aufhören von Dukkha. Es ist der edle achtfache Pfad des Übens, den ihr gehen müsst. Der besteht aus erstens der richtigen Vision, zweitens der rechten Entschlossenheit, drittens der rechten Rede, viertens dem rechten Handeln, fünftens dem rechten Lebenswandel, sechstens dem rechten Eifer, siebtens der rechten Achtsamkeit und achtens der rechten meditativen Absorption, nämlich Samadhi. Soweit die Worte, liebe Freunde. Um dies zu verstehen, zu verinnerlichen, zu üben, zu verwirklichen, ist einige Zeit nötig. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir zusammen die Zeit nehmt, diesen Pfad gemeinsam zu beschreiten. Den Asketen war sofort klar, dass das, was der Buddha da verkündete, die Wahrheit war. Denn jede einzelne Erkenntnis, die der Buddha dargelegt hatte, war klar nachvollziehbar. Irgendwie war ihnen das auch zuvor schon so annähernd bewusst, wenn sie es auch niemals so klar hätten formulieren können. Natürlich hatte jeder von ihnen noch Fragen zum Details, zum Beispiel, was heißt letztendlich? Warum ist von abhängig Entstandenem die Rede? Was bedeutet Unwissenheit genau? Warum ist von Verlangen die Rede, nicht aber von Gehässigkeit? Was bedeutet dieses Adjektiv Rechte? Heißt das Richtige oder Vollkommene? Wann ist Meditation wirklich Samadhi? Aber der Buddha hatte ihnen ja erläutert, was noch zu tun sei. Er hatte gesagt, als erstes hört ihr meine Worte, dann reflektiert ihr einzeln darüber. Anschließend reflektieren wir gemeinsam in einer Gesprächsrunde. Dann meditieren wir. Schließlich führen wir Übungen durch, das Verstandene auch zu unserem Handeln werden zu lassen. Und immer wieder absorbieren wir das Gehörte, das Gesagte, das Gedachte, das Getane in der Meditation. So waren die fünf Asketen voller Zuversicht und begannen sofort, nachdem sie beim Buddha in höchsten Worten bedankt hatten, mit der individuellen Reflexionsphase. Vollkommenheit, Überwindung von Alter, Krankheit und Tod, das Ende des Umherwandels im Rad von Tod und Wiedergeburt, von Geburt und Wiedertod, das Erreichen von Nirvana, das Reich des Nicht-mehr-Wahns, das Ziel aller Ziele irdischen Strebens war in Sichtweite. Der Buddha hatte sich der Begriffe der menschlichen Sprache bedient, um das Übermenschliche zu beschreiben. Da musste noch viel nachgefragt werden, umschrieben werden. Erkenntnisse mussten gedeutet und Erfahrungen dargelegt werden. Mit Feuereifer unternahmen sie das, was man heute einen Workshop nennt. Es war der wohl erste historisch belegte Workshop. Sie hatten nur wenig Zeit zum Essen. Aber einmal täglich gingen zwei von ihnen auf Almosengang und teilten hinterher das Mitgebrachte mit den anderen. Diese hatten inzwischen mit dem Buddha ein Thema tief erörtert, das denen, die das Essen holten, schon klar geworden war. Sie saßen bis spät in die Nacht und standen schon früh auf. Während einer dieser meditativen Absorptionsphasen erschien ein großes Strahlen im Gesicht des Gondanya. Der Buddha und Gondanya sahen einander an und sie kommunizierten in großer Freude wortlos.
Ja, das ist's. Gondanya hat verstanden. Er hat es wirklich erreicht,
rief der Buddha freudig aus. Es war wahr geworden. Der Dharma war kommuniziert worden. Zum ersten Male war, soweit wir das wissen, der Dharma von einem Buddha dargelegt und von einem anderen Menschen dadurch Erwachen erreicht worden. Es gab nun zwei vollkommen Erwachte auf der Welt. In den nächsten Tagen wurde der Workshop fortgesetzt, so dass es am Ende 6 Erwachte in der Welt gab. Dann trennten sie sich ihrer Wege und alle zogen weiter, um die gute Lehre zu verkünden.